Sich mit der eigenen Sterblichkeit zu befassen, das ist für viele eine Hürde. Das ist mit Angst verknüpft und es ist doch eine der elementarsten und wichtigsten Fragen, mit denen wir sterblichen Menschen eben seit jeher konfrontiert sind. Die Professorin für Ethik der Medizin an der TU München und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Büchs möchte uns einladen, uns mit diesen existenziellen Fragen des Lebens zu befassen aus ethischer Perspektive. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden und warum das so wichtig ist. Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wie wir dann guten Zugang finden können. Das bespreche ich jetzt mit Alena Büchs. Herzlich willkommen hier auf Radio 3.
Guten Morgen, Mario. Danke, dass ich hier sein darf.
Warum ist es Ihnen so wichtig, ein Buch zu schreiben, das sich diesen ganz existenziellen Fragen von Leben und Sterben widmet? Sehen Sie da eine Lücke? Fehlt uns das?
Also ich habe jedenfalls festgestellt, ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass da so ein bisschen eine Art Sprachlosigkeit herrscht. Dass wir diese herausfordernden Dinge, da geht es ja nicht nur ums Sterben, geht auch um das Leben, geht um neue Technologien, geht um den Lebensanfang. Aber wenn es schwieriger wird manchmal, dann haben wir so ein bisschen die Tendenz, das zur Seite zu schieben. Und ich habe in meiner Praxis, also wirklich auch ganz konkret am Krankenbett, immer wieder festgestellt oder eben mit Menschen, mit denen ich zu tun hatte, das muss nichts Schlimmes sein. Ich verstehe, dass man da jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust drauf hat, aber es kann sehr sinnstiftend sein und es kann wirklich gut funktionieren und sehr entlastend und befreiend wirken. Und das möchte ich vermitteln.
Wie genau würden Sie die Sinnhaftigkeit denn beschreiben? Also wie verändert es unsere Haltung dem Leben gegenüber, wenn wir uns zum Beispiel ja, mit unserer eigenen Sterblichkeit näher befassen?
Also das eine, was man sagen muss, ist, es geht ja um Fragen vor allem von Gesundheit und Krankheit in meinem Buch. Dass das oft die Leute erwischt, wenn es richtig aktuell wird. Und dann ist oft schlimm, dann ist oft schwierig. Dann geht es oft um Entscheidungen im Krankenhaus, soll man noch behandeln oder nicht oder wie soll man behandeln. Und viele Menschen fühlen sich davon wirklich überfordert. Und wenn man das in Ruhe, wenn eben noch nichts wirklich ansteht, einfach mal für sich selber, mit Angehörigen, mit Menschen, die man liebt, auch mal mit dem Arzt oder einer Ärztin, mit Freunden bespricht, ist man einfach besser vorbereitet. Das verändert nicht, dass die Situation, wenn sie dann vielleicht kommt, immer noch wirklich schwierig sein kann. Aber man entwickelt dazu eine andere Haltung. Ich habe das immer, immer wieder gesehen, dass das so eine Art Stütze auch sein kann und dass das ein bisschen was von der Angst nimmt und man eben dann nicht in so einen Strudel kommt von, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen?
Eine ganz konkrete Möglichkeit, sich damit zu befassen, ist ja die Patientenverfügung zum Beispiel, die es uns möglich macht, also so Fragen zu entscheiden, ob wir eine künstliche Beatmung wünschen oder künstliche Ernährung, wenn wir irgendwann mal in eine Situation kommen sollten, wo die Frage im Raum steht. Wie bewerten Sie denn sowas, so eine Patientenverfügung? Ist das ein guter Weg, sich da mit der eigenen Krankheit, mit der eigenen Sterblichkeit zu befassen? Es ist ja so schwer zu wissen, wie man in einer akuten Situation entscheiden würde. Wie kann man hier gute Entscheidungen treffen?
Absolut. Und deswegen ist die Patientenverfügung, ich sage immer, besser als nichts. Und es ist ein gutes und wichtiges Dokument. Aber ich glaube, es wissen einige, so richtig fantastisch funktioniert das in der Praxis nicht. Weil Ärztinnen und Ärzte nämlich auch genau diese Fragen stellen. Hat sich da vielleicht was verändert? Wusste der Mensch wirklich, was er da aufschreibt? Und ich glaube, viele von uns, wenn sie hören Patientenverfügung, denken, oh Gott, da muss ich jetzt irgendwie mich hinsetzen und dieses Ding ausfüllen. Die Patientenverfügung ist wirklich wichtig, aber sie ist nur ein Teil. Das sollte ein Prozess sein, bei dem ich mir mehr Zeit nehme und viel sozusagen umfassender das Ganze angehe, als nur ein Stück Papier auszufüllen. Zum Beispiel ist es wichtig, auch mit Menschen zu sprechen, die dann vielleicht im Zweifel einspringen wollen. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl mit. 70% der Menschen sterben ja nicht zu Hause, so wie man sich das wünscht, sondern in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Und das heißt, da müssen dann Entscheidungen getroffen werden. Und 11% der Deutschen sterben künstlich beatmet. Das will aber kaum jemand. Und das so ein bisschen vorauszudenken, das ist wirklich wichtig, das mit den Menschen zu besprechen, die dann von den Ärzten angerufen werden zum Beispiel oder die dann eben hingehen und auf einmal entscheiden sollen. Die sind heutzutage oft total überrascht. Und dann hat man ein Stück Papier, die Patientenverfügung, von der wissen viele auch gar nicht. Also das steht so ein bisschen allein im Raum und deswegen versuche ich zu animieren, dazu daraus einen Prozess zu machen.
Ein Prozess, wo Sie jetzt schon mehrmals gesagt haben, dass es auch so ein Dialogprozess ist, also in ein Gespräch zu gehen mit Menschen, mit Ärztinnen, Ärzten oder wem auch immer. Ist das ein guter Zugang, das Gespräch suchen darüber? Oder was würden Sie denn sagen? Wie sieht ein fruchtbarer Zugang zu diesen großen Fragen aus, auch wenn wir vielleicht selber damit alleine konfrontiert sind?
Also, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, schau, ich will jetzt mal was lesen und dann kann man, ich gebe in dem Buch auch ganz viele Hinweise. Es gibt tolle Websites, es gibt tolle Bücher, man kann in meinem Buch rumblättern. Also es gibt ganz viele wirklich gute Quellen. Für andere ist das was, darüber müssen sie reden. Ja, ich glaube, das Gespräch ist dann am Ende für alle wichtig, einfach weil man ja dann auch vielleicht mit denen reden möchte oder muss, die das dann später betreffen kann, ne? Angehörige, Menschen, die einem wichtig sind. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu betonen, jeder hat da so seinen eigenen Weg. Und da muss man so ein bisschen auch in sich selber reinhören und schauen, was brauche ich eigentlich, welche Informationen brauche ich und das vielleicht vom Arzt oder der Ärztin. Was will ich da mitteilen? Was ist für mich ganz tief persönlich? Das sind also wirklich, das ist ein Prozess und deswegen hat das auch was Sinnstiftendes, weil man sich auch ein bisschen besser selber kennenlernt. Also mir sagen das viele, ich hatte da so Angst vor, oh Gott, wie schrecklich, ich muss jetzt irgendwie über meinen Tod nachdenken und kam danach heraus und sagten, also eigentlich geht es mir jetzt echt besser. Ich habe was über mich gelernt und das ist echt eine häufige Erfahrung. Also ich kann das nur empfehlen.
Anregend dazu finden wir in Ihrem Buch vom Leben und Sterben die Medizinethikerin Alena Büchs und welche Rolle da die KI gerade spielt bei diesen großen Fragen, die ethisch entschieden werden müssen. Darüber sprechen wir gleich weiter mit Alena Büchs hier auf Radio 3. Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, so heißt das neue Buch von der Medizinethikerin Alena Büchs, die vielen vielleicht während der Corona-Pandemie bekannt geworden ist, als sie aus ethischer Perspektive oft gefragt war. Jetzt also ein neues Buch, in dem es um die großen existenziellen Fragen des Lebens geht. Wir haben gerade schon über die Fragen gesprochen, die sich mit Sterblichkeit befassen. Ich möchte gleich mit Ihnen, Frau Büchs, über KI in dieser Situation sprechen, aber vielleicht schauen wir noch mal kurz auf den Beginn des Lebens. Darüber schreiben Sie ja auch. Sie beschreiben so einen Fall in Ihrem Buch, wo es um die Geburt eines Frühchens geht, in der 22. Schwangerschaftswoche schon auf die Welt gekommen. Gleich Hirnblutung, wahrscheinlich würde es stark behindert sein und die Eltern wollen, dass das Kind gar nicht mehr weiter behandelt wird, aber das Ärzteteam möchte weiter behandeln. Sie wurden da zur Beratung angefragt. Nach was für Prinzipien beraten Sie bei solchen Fragen?
Ja, das war ein eindrücklicher Fall. Das sind übrigens alles echte Fälle in dem Buch. Oh, ich hatte noch hunderte, aber der war damals wirklich sehr beeindruckend. Man hat da so einen Satz ethischer Prinzipien. In diesem Fall ging es ja darum, auf der einen Seite gab es da dieses Kind. Ne, da geht es um das Kindeswohl, da geht es um die Fürsorge diesem Kind gegenüber. Und die stand in diesem Fall im Konflikt mit dem Wunsch der Eltern, die Behandlung abzubrechen. Also die elterliche Selbstbestimmung war im Konflikt mit der Fürsorgepflicht der Ärzte für dieses Kind. Das ist ein relativ klassischer Fall, der aber so ein bisschen auf die Spitze getrieben ist, weil es wirklich ja hier um die Grenze des Lebens geht. Und das war einfach, also der hat gut geendet, möchte ich dazu sagen. Also wir konnten das lösen. Aber das war schon, es geht manchmal dann tatsächlich wirklich um wirklich große Fragen.
Und wie konnten Sie dann da beraten? Wie haben Sie das gelöst?
Also erstmal haben wir die nach Hause geschickt, die Eltern, die waren völlig fertig. Die wollten auch nichts, da ging es nicht darum, dass die was nicht, die wollten nichts Böses für das Kind, aber die hatten einfach eine andere Vorstellung davon, wie die Erfolge der Behandlung sein sollte und auch ein Stück weit, glaube ich, sich eine andere Idee davon gemacht, wie ihre Familie aussehen sollte. Und dann haben wir die nach Hause geschickt, alles zusammengetragen, haben mit dem Team gesprochen, mit allen Beteiligten, das ganz ruhig analysiert und dann in mehreren ruhigen Gesprächen die verschiedenen Positionen angeguckt. Und da ist es dann wirklich gelungen, dass man zueinander gefunden hat. Ist ausführlich beschrieben im Buch.
Ja, da sind wir auch wieder bei den Gesprächen. Wieder die Gespräche, die da geholfen haben, die wir vorhin auch schon hatten. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über KI. Das ist ja jetzt wirklich nochmal auch eine neue Entwicklung, die wir alle gerade noch nicht so richtig übersehen. Aber Sie schreiben eben über KI im medizinischen Kontext. Wo ist denn KI Ihrer Meinung nach zu befürworten und tatsächlich eine große Hilfe in der Medizin?
Naja, apropos Gespräche. Wir alle wissen, Fachkräftemangel wird immer schlimmer. Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Pflege hat wahnsinnig wenig Zeit. Und wenn man KI nutzen kann, Und da gibt es ganz viele tolle Entwicklungen gerade, um so das nervige Papier-, Schreib- und Computerzeug, ja, also diese ganzen bürokratischen Dinge, die im Gesundheitswesen anfallen, wenn man das reduzieren kann, wenn man da der KI was übergeben kann, das ist wirklich super, weil dann einfach mehr Zeit ist wieder am Patienten. Man muss es halt verantwortlich machen. Es gibt so eine schöne ethische Faustregel: KI soll unser Leben verbessern und nicht verschlechtern, und KI darf uns nicht ersetzen. Und in der Medizin heißt das, das sind tolle Instrumente, die können ganz viel, manchmal sogar mehr als ein Arzt oder eine Ärztin in bestimmten Aufgaben, was weiß ich, Röntgenbilder befunden. Aber wir müssen die in der Hand halten, weil das ist auch nicht mehr als ein Instrument. Wir müssen die Letztverantwortung haben.
Das heißt, KI als Gesprächspartner, was es ja auch immer wieder gibt, da gibt es ja einige Apps und Entwicklungen, wie man mit KI irgendwie sich eigenen Fragen widmen kann oder so. Das wäre dann was, was nach Ihren Prinzipien nicht zu befürworten ist.
Naja, das kommt drauf an. Deswegen, also ich zeige, wie man das sozusagen verantwortlich machen kann. Wenn völlig klar und transparent ist, das ist eine Maschine und nicht das Missverständnis auftreten kann, da sitzt am anderen Ende ein Arzt oder halt ein Mensch. Wenn man sicherstellen kann, dass keine schlimmen Fehler passieren, denn die KIs spinnen ja auch rum. Das wissen alle, die schon mal mit ChatGPT rumgespielt haben. Das muss man also vermeiden. Und wenn da keine so verzerrten Ergebnisse rauskommen, weil man Probleme hat mit den sogenannten Trainingsdaten, ne? Diese KIs nutzen ja riesige Datensätze und meistens welche aus dem Internet, und die sind ganz schön schmutzig. Da hat mal jemand zu mir gesagt, in der Medizin ist das so, als würdest du ein Schweizer Messer benutzen, um in der OP das Skalpell zu ersetzen. Das geht halt nicht. Ja, in der Medizin müssen wir echt genau sein. Aber wenn man das so als was Zusätzliches oder halt was Ergänzendes, so als erste Stufe, wenn die Ärzte keine Zeit haben, benutzt, muss das gar nichts Schlechtes, sondern kann was sehr Hilfreiches sein.
Also KI nutzen, um auch wieder mehr Zeit für den Menschen zu haben. Das ist sehr
Ganz
einleuchtend.
genau.
Zum Schluss würde ich Sie gerne vielleicht nochmal zu einer allgemeineren Frage fragen. Die Corona-Pandemie, da sind Sie, glaube ich, sehr vielen Menschen bekannt geworden, weil Sie sich da oft zu Wort gemeldet haben, auf eine Art und Weise, die dazu geführt hat, dass da nicht mehr Spaltung geherrscht hat nach Ihren Einwürfen, sondern gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dafür wurden Sie auch ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, weil Sie eben immer mehrere Standpunkte berücksichtigt haben. Wie blicken Sie denn heute auf diese Zeit zurück? Was können wir für die heutigen Krisen und Fragen und vielleicht auch diese Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, mitnehmen aus der Corona-Zeit?
Naja, Sie haben es gerade schon gesagt, das Gespräch. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, diese Spaltungs- und Polarisierungsphänomene, die wir ja wahrscheinlich alle wahrnehmen und die nahtlos von Corona in die neuen Krisen, ne, Krieg und Klimawandel, was weiß ich, was übergegangen sind, dass wir es da schaffen, die Position des jeweils anderen, die vielleicht anders ist als meine, trotzdem noch zu hören und darüber zu sprechen. Und ehrlich gesagt ist das eigentlich das Wichtigste, was ich auch in dem Buch mache. Ich will zeigen, es gibt gute Gründe für unterschiedliche Positionen. Ich muss nicht sofort auf der Zinne sein. Ich kann das versuchen zu verstehen. Nicht alles, ne? Es gibt auch Sachen, die sind neben der Spur. Aber es gibt viel mehr breitere Möglichkeiten, sich miteinander auseinanderzusetzen und miteinander zu sprechen. Und dann kommen wir auch wieder viel stärker in eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, die brauchen wir heute wirklich, wirklich sehr.
Und die brauchen wir auch für die existenziellen Fragen. Das sagt die Medizinethikerin, Professorin für Ethik der Medizin an der TU München und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büx. Ihr Buch, das sich mit diesen existenziellen Fragen beschäftigt, heißt Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, ist erschienen im S. Fischer Verlag, hat 304 Seiten, kostet 24 € und jetzt am Donnerstag stellt Alena Büx ihr Buch auch hier in Berlin vor, im Pfefferberg Theater ab 20 Uhr. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Frau Büx.
Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.